Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer Podcast-Reihe Gespräche rund ums Fasten. Fasten ist mehr als nur der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Die Fastenzeit hat einen enormen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. In unserer Podcast-Reihe werden Frau Yid und ich jede Woche eine andere Facette des Fastens mit ExpertInnen beleuchten. Dabei legen wir Wert darauf, Themen wie Gesundheit, Umweltschutz und soziales Engagement in der Fastenzeit durchzusprechen. Und ich freue mich, heute in der dieswöchigen Aufnahme einen besonderen Gast willkommen zu heißen. Herr Imam Osman Öz, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch.
Danke ebenso, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte gerne kurz Herrn Imam Osman Öz vorstellen. Imam Osman Öz ist Islamwissenschaftler und wohnt in Berlin. Gleichzeitig ist er einer der beiden Imame des House of One, ein abrahamitisches Bet- und Lehrhaus, das sich zurzeit in der Bauphase befindet.
Ja, auch herzlich willkommen von meinerseits. Vielleicht kann ich ja damit anfangen, das diesjährige Motto von Ramadan NRW nochmal zu wiederholen. Denn das diesjährige Motto lautet: Mein Ramadan ist green. Unser Ziel dabei ist es, Menschen anzuregen, umweltbewusster zu konsumieren und verantwortungsvoller im Einklang mit der Natur zu leben und mit natürlichen Ressourcen achtsamer und wertschätzender umzugehen. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen, Herr Öz. Ich würde auch direkt schon mit meinen Fragen anfangen, denn wir haben eine ganze Palette davon. Das heißt, ich würde erstmal vor allem die Fragen in Bezug auf Umwelt- und Naturschutz einmal einsteigen wollen. Islam und Umweltschutz ist ja ein besonderes Thema und insbesondere heutzutage eine intellektuelle Herausforderung. Zum einen gibt es viele islamische Quellen in Bezug auf Umwelt, Naturschutz und auch Tierschutz, zu denen wir in diesem heutigen Podcast auch zu sprechen kommen werden. Jedoch wird der Naturschutz nicht unbedingt immer mit dem Islam assoziiert. Aber ein genauer Blick zeigt eigentlich, dass die Natur das zentrale Thema im Koran ist. Ich würde eigentlich damit einsteigen. Ja, zunächst einmal Sie persönlich fragen: Wie sieht für Sie persönlich ein verantwortungsbewusster, achtsamer, wertschätzender Umgang mit der Umwelt und mit der Mitwelt aus?
Ja, also für mich persönlich ist die Natur, die Umwelt oder die Schöpfung, je nachdem, wie man es bezeichnet, etwas ganz Zentrales, auch in meinem Leben als ein gläubiger Mensch. Insofern, dass wir, Sie haben es schon angedeutet, wir finden in unserer Heiligen Schrift, im Koran, ganz, ganz viel Hinweis und ganz, ganz viel Deutung darauf, eben von Gott explizit, dass der Mensch eben dazu geschaffen ist, nicht nur alleine, und das ist ja das Schöne, also nicht nur alleine, dass die Heilige Schrift, den Koran, das offenbarte Buch zu lesen, sondern er und sie gleichzeitig auch angeregt wird oder aufgefordert sogar wird, noch mehr als das zu lesen, nämlich die Schöpfung, das, was Allah, Gott, rumherum geschaffen hat. Und insbesondere jetzt im Ramadan leben wir im Bewusstsein, uns insbesondere dem Wort Gottes zu widmen, dem Koran, tagtäglich. Und wir lesen dieses Wort, und erst durch das Lesen gewinnt ja auch dieses Wort eine gewisse Bedeutung. Also wenn die Buchstaben einfach nur so dastehen würden, ohne dass sie gelesen werden würden, ohne dass sie reflektiert werden würden oder ohne dass sie in unser Leben einfließen würden, dann hätten sie ja gar keine Bedeutung. Und insofern ist aber gleichzeitig auch das Lesen alles dessen, was Allah, Gott, um uns herum geschaffen hat, auch etwas, was er von uns fordert. Und erst wenn wir die Schöpfung auch lesen, beziehungsweise genau hinschauen, was es mit ihr auf sich hat, im Detail, also dann sollte daraus auch eine, natürlich eine Wertschätzung auch herrühren.
Sie haben ja schon über die Schöpfung gesprochen und mit diesem Thema würde ich gerne einmal weitermachen. Es gibt ja immer wieder die Diskussion in allen drei monotheistischen Religionen darüber, welche Stellung der Mensch in der Schöpfung hat. Der Mensch wird zwar hervorgehoben, ist aber trotzdem abhängig von den anderen Schöpfungen. Es gibt aber auch den Kritikpunkt oder Diskussionspunkt, dass alle drei monotheistischen Religionen allein den Menschen in den Mittelpunkt rücken und die Umwelt vernachlässigen. Wie müssen wir diese Beziehung zwischen Mensch, Natur und Schöpfung überhaupt verstehen? Und insbesondere den Vers, Allah hat euch alles auf Erden dienstbar gemacht. Welche Verantwortung resultiert denn jetzt überhaupt aus diesem Vers für uns?
Also zunächst einmal, finden wir im Koran eigentlich nicht ein quasi, so ein, man könnte sagen, ein dualistisches Weltbild wieder, insofern, dass der Mensch gegenübergestellt wird, zum Beispiel den Tieren und oder der Schöpfung und der Mensch quasi über allem steht. Und das finden wir so in der Art meines Erachtens im Koran nicht wieder. Der Mensch ist natürlich innerhalb der Schöpfung von Gott geschaffen und gewürdigt. Er trägt eine gewisse Würde und auch eine Verantwortung. Aufgrund dieser Verantwortung, die er trägt, ist der Mensch natürlich nochmal besonders ausgezeichnet von Gott und trägt ja auch nicht umsonst den Titel des Khalifa. Und Khalifa allerdings übersetzen wir meist wird das übersetzt als Sachwalter oder Stellvertreter. Aber ich finde, auch diese Bezeichnungen sind, die Esma el-Marufi war das, glaube ich, die hat das so schön ausgedrückt. Gedeutet, die hatten ihre Doktorarbeit darüber geschrieben und sie fand den Begriff Beauftragter eigentlich viel passender. Und ich würde mich in dem Gedanken, also da dem Gedanken anschließen. Tatsächlich finde ich auch etwas, dass der Mensch beauftragt ist. Er ist nicht Stellvertreter, ist schon sehr weit gegriffen, ein Begriff. Und Sachwalter ist auch etwas, der über allem steht. Aber Beauftragter finde ich viel passender in dem Kontext, denn der Mensch trägt einen Auftrag mit sich und zu diesem Auftrag gehört eben auch die Verantwortung auf dieser Welt, sowohl der Auftrag eben, sich seinen Mitmenschen quasi zu widmen oder sein gesellschaftlicher Auftrag, den er trägt, ein harmonisches Miteinander zu gestalten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eben diese Welt, auch zu schützen, insofern, dass wir als Menschen, genau, ich denke, den Aspekt der Gleichgültigkeit möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Also Gleichgültigkeit, ein Begriff, den wir auch wieder im koranischen Kontext wiederfinden, der auch unterschiedlich übersetzt werden kann, aber Rafle, ja, Rafle, Gleichgültigkeit oder Unachtsamkeit. Oder ja, also gegenüber zum Beispiel dem Jenseits, in dem Kontext finden wir das oft wieder. Und der Mensch wird eben aufgefordert, ne, darüber zu reflektieren, dass dieses Diesseits vergänglich ist und dass es ein Jenseits geben wird. Und aber gleichzeitig ist Gleichgültigkeit auch etwas, was wirklich insofern auch verpönt wird. Wir finden das wieder in unterschiedlichen Aussagen. Insbesondere sticht da hervor, meines Erachtens, die Aussage von Al-Muhasibi, einem Gelehrten des 8. und 9. Jahrhunderts, der so schön sagte, die größte Sünde ist die Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst, gegenüber sein Ego. Ja? Und damit verbunden der Gedanke, ja, der Selbsterkenntnis, ne, tatsächlich, wir wissen ja, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, also der Weg, Gott zu erkennen, führt natürlich auch über die Selbsterkenntnis. Und wenn mir aber diese Selbsterkenntnis gleichgültig ist, also wenn mir egal ist, was für einen Wert ich trage, was für eine Würde mir Gott geschenkt hat und was für einen Auftrag und eine Verantwortung ich habe, ja, dann verliere ich mich selbst. dann erkenne ich mich weder mich selbst, noch erkenne ich meinen Schöpfer, noch erkenne ich die Schöpfung und weiß diese zu würdigen. Und insofern ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, heutzutage eben ein Bewusstsein zu wecken und ein Bewusstsein in dem Sinne, dass uns eben weder unsere eigene Verantwortung vor Gott als auch unsere Verantwortung vor der Schöpfung gleichgültig sein kann. Und das impliziert eben auch meines Erachtens, muss es implizieren, auch die Wertschätzung und die Würdigung und auch den Schutz unserer Umwelt und unserer Natur und der Schöpfung an sich.
Sie haben ja schon über die Gleichgültigkeit und die Unachtsamkeit gegenüber anderen Geschöpfen gesprochen. Und da würde ich auch noch mal zu sprechen kommen. Ich habe jetzt beispielhaft drei Hadithe rausgenommen, in denen geht es um den Tierschutz. Ich würde sie erstmal einmal vorlesen und dann einmal eine Frage stellen. Eins dieser Hadithe impliziert oder besagt, dass man das Fleisch eines Tieres nicht essen sollte oder darf, das Schmutz gegessen hat. Das heißt, es ist eigentlich ein klares Argument gegen die moderne Landwirtschaft, wo Nutztiere ja eigentlich nur von Chemikalien gefüttert werden. Und auch die Milch eines Muttertieres darf nur getrunken werden, wenn für die Jungtiere selbst genug übrig bleibt. Und der Prophet Mohammed wurde auch einmal gefragt, ob es einen Lohn dafür gäbe, wenn man gut zu den Tieren ist. Und seine Antwort darauf war, es gibt einen Lohn für jedes lebendige Wesen, dem Gutes getan wird. Wenn wir uns jetzt diese Quellen einmal anschauen und vielleicht diese Quellen aus unserem Vorbewusstsein nochmal herausholen und beim besten Willen sagen, dass dieser Umgang mit Tieren, den wir heutzutage in der Massentierhaltung eigentlich erleben, ist das aus islamischer Perspektive überhaupt in Ordnung?
Danke für den wichtigen Gedanken und die Aufführung dieser Beispiele aus dem von unserem Propheten, Friede sei mit ihm, die mit Hinblick darauf eben tatsächlich, wenn wir auf unseren gegenwärtigen Konsum und damit verbunden die Massentierhaltung schauen, müssen wir uns meines Erachtens tatsächlich fragen, handeln wir wirklich ethisch, moralisch korrekt? Oder ist unser Kompass richtig ausgerichtet? Wenn wir nur danach fragen, ist das Tier jetzt halal geschlachtet oder nicht? Also einfach auf den Akt der Tötung so viel Wert legen, aber nicht hinterfragen, was für ein Leben hatte dieses Tier? Hatte dieses Tier ein lebenswürdiges Leben? Und hat es Qualen erlitten? Und hat es ein, ja, wurde es artgerecht gehalten? Und all diese Fragen blenden wir leider meines Erachtens heute aus und verteilen viel zu unachtsam irgendwelche Halal-Zertifikate. Ich finde, man sollte eben ein Halal-Zertifikat wirklich dann auch nur vergeben oder also auch diese Dinge im Blick haben. Ja? Und denn einen schönen Vers kann ich an der Stelle nochmal aufführen, den ich so in dem Kontext so für wichtig erhalte, den wir im Koran wiederfinden, in der Sure 24. Nämlich, da heißt es so schön, Zitat, siehst du denn nicht, dass alle Wesen in den Himmeln und auf der Erde Gott lobpreisen? So die Vögel, die im Flug ihre Flügel ausbreiten. Jedes Wesen weiß, wie es sein Gebet und seine Lobpreisung verrichtet. Gott weiß genau, was sie tun. Zitat Ende. Also, wir finden damit verbunden tatsächlich auch den Gedanken, dass jedes Lebewesen interessanterweise fernab der Sterne und der Bäume, die an anderer Stelle auch erwähnt werden im Koran, auf ihre Art und Weise ihren Gottesdienst verrichten. Ja? Auf welche, wir bekommen das nicht mit, aber Gott teilt uns dies mit. Also wir bekommen nicht genau mit, wie sie ihren Gottesdienst verrichten. Zwar, aber sie tun es anscheinend. Und dann gebührt uns Menschen dann nicht, wenn wir das erfahren oder dies zur Kenntnis nehmen, auch nicht eben Respekt und Achtung vor diesem Tier, stelle ich mir die Frage, wenn es auch auf seine Art und Weise seinen Gottesdienst verrichtet. Und dann kann man dieses Tier, jegliches Tier, nicht einfach als eine Sache, als einen Gegenstand, wie sagt man, abstempeln oder wahrnehmen, ja? Sondern es muss gewürdigt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, dieses Bewusstsein ist auch wieder etwas, was wir viel stärker nochmal uns klarer machen müssen in dem Kontext. Ja, wir haben den Auftrag, unseren Gottesdienst zu verrichten, aber wir vergessen, dass dieser Auftrag anscheinend auch die Tiere und Lebewesen auch haben. Und dementsprechend gilt das auch nochmal wertzuschätzen. Und ja, tatsächlich Barmherzigkeit und Liebe und Achtsamkeit gegenüber jeglichen Tieren zu schenken. Und in dem Kontext, ja, Massentierhaltung, also ist wirklich etwas, was eigentlich gegen den Strich, unseren Strich, ethischen Strich gehen sollte, wenn wir unsere Quellen genauer betrachten. Und in dem Sinne, ja, müssen wir uns wirklich fragen, also wenn wir schon Fleisch essen, müssen wir wirklich uns, also zumindest mit einem schlechten Gewissen, dieses Fleisch konsumieren, wenn wir nicht, wenn wir wissen, dass es aus so einer Haltung kommt. Ich möchte das nicht, man kann es nicht per se jetzt verbieten, meines Erachtens. Das ist auch, also jetzt islamrechtlich gesehen, die Befugnis habe ich jetzt auch nicht. Aber man sollte zumindest ein schlechtes Gewissen haben, wenn man zu viel Fleisch konsumiert und auch noch weiß, woher dass das Tier vielleicht nicht artgerecht gehalten wurde.
Vielen Dank bis hierhin. Und ich würde gerne jetzt das Ruder übernehmen wollen und mit einigen Fragen zu ihrem anderweitigen Engagement eingehen. Ich habe bei der Vorstellung erwähnt, dass Sie gleichzeitig Imam des House of Ones sind, das momentan sich im Bauprozess befindet und möchte den Fokus jetzt vermehrt auf den interreligiösen Dialog auch und auf das Projekt legen wollen. Und anfangs fragen, wie kam es zu der Idee und wann kann man davon ausgehen, dass das Projekt wirklich bautechnisch realisiert wird. Also ich weiß ja, dass jetzt jahrelange Vorarbeit und Spendensammelaktionen vorhergegangen sind, aber vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die von dem Projekt noch nichts wissen, was war die Idee, wie kam es zustande und was ist momentan der Status des Projekts House of Ones in Berlin?
Ja, das House of One ist, man könnte sagen, eine schöne Fügung des Schicksals. Insofern, dass wir tatsächlich das Haus nicht irgendwo bauen, sondern wir bauen es am historischen Herzen Berlins. Das bedeutet, wir befinden uns auf dem Petriplatz und auf diesem Platz geht die älteste Kirche Berlins auf das Jahr 1237 zurück. Um diese Kirche herum quasi hat sich das damalige Berlin entwickelt. Und dieser Platz, dieser Kirche folgten dann mehrere Kirchen über die Jahrhunderte. Und die letzte Kirche wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren komplett dann niedergerissen und gesprengt. Und dann, interessanterweise, wurde dieser Platz nicht überbaut von der damaligen DDR-Regierung, sondern, also kein neues Gebäude draufgesetzt, sondern es wurde nur als Parkplatz benutzt. Und das war insofern eine glückliche Fügung des Schicksals, könnte man sagen, denn der Platz war damit erstmal 50 Jahre später ungefähr, in den Jahren 2007 und 2009, leichter zu erschließen, als man ihn dann wiederentdeckt hat. Nämlich da hat man bei archäologischen Ausgrabungen die Fundamente der ehemaligen Kirche wiedergefunden. Der Platz hat quasi, also man könnte sagen, jemand hatte das so schön gesagt, ja, fast ein Jahr, halbes Jahrhundert geschlummert, wiederentdeckt zu werden. Und nach dieser Wiederentdeckung war nun die hiesige St. Petri St. Marien Kirchengemeinde, die stand nun, war nun konfrontiert damit, eben diesem Ort neues Leben einzuhauchen. Und da stellte sich die Frage, bauen Sie jetzt dort eine neue Kirche auf oder irgendeine andere Institution, kirchliche Institution. Und letzten Endes kam aber so dann irgendwie die Vision und die Idee auf, insbesondere von dem Pfarrer Gregor Hohberg und einigen Menschen um ihn herum, auch mit der Wahrnehmung der Realität, nämlich dass Berlin heute nicht mehr das damalige Berlin ist. Berlin ist heute viel diverser, viel bunter, vielfältiger. Und insbesondere eben das Judentum und das Islam zusammen mit dem Christentum spielen in Berlin, was die religiöse Lebenswelt angeht, eine große Rolle. Und so hat dann, und das ist wichtig, diesen ersten Schritt hat dann die St. Marien, St. Petri Kirchengemeinde gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen hier etwas bauen, nicht nur für Christen, sondern für alle Berliner. Und wieso, wenn wir schon in einer gemeinsamen Tradition, abrahamitischen Tradition stehen mit Judentum und Islam, warum bauen wir hier nicht etwas gemeinsam mit Juden und Muslimen? Und so haben sie sich dann auf den Weg gemacht, quasi, und den ersten Schritt gemacht und ihren Raum, ihren eigenen Platz und Raum geöffnet, Raum gemacht für den Glauben der anderen und haben dann eine jüdische Gemeinde und eine muslimische Gemeinde eingeladen, gemeinsam diesen Weg zu gehen und gemeinsam dieses Projekt zu realisieren, eines Hauses, worin sich eben eine Synagoge, Kirche und Moschee wiederfinden wird, fernab und plus einem vierten Raum. Genau, und einem vierten Raum für Menschen anderer Weltanschauungen und Religionen, als auch nicht religiösen Menschen. Ja, und so haben wir als muslimische Gemeinde, das Forum Dialog, Teil der Hizmet-Bewegung, uns in diesem Projekt wiedergefunden, haben gemeinsam im Jahre 2011 mit der liberalen jüdischen Gemeinde und der St. Petri St. Marienkirche das Projekt, das House of One, Bet- und Lehrhaus am Petriplatz, gemeinsam gestartet. Und so, ja, gehen wir jetzt diesen Weg seit über 10 Jahren gemeinsam. Der Weg ist ja das Ziel, so, wie es so schön heißt. Das Haus steht noch nicht, aber der Körper ist zwar noch nicht da, aber wir haben jetzt schon ein Herz und eine Seele und es ist viel Vertrauen gewachsen. Und es ist das Schöne an diesem Projekt ist, es wächst tatsächlich vom Grund auf. Also es ist ein, ja, wie sagt man so schön, also ein Bottom-up, Projekt, was eben von unten heraus, aus den Gemeinden heraus wächst. Und in der Form und Gestalt, wie das House of One eben sein wird, das heißt diese drei Sakralräume und dieser vierte Raum, der zentrale Raum der Begegnung, ist es tatsächlich architektonisch etwas weltweit Einzigartiges. Man könnte sogar sagen, also tatsächlich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass Juden, Christen und Muslime gemeinsam von Grund auf ein Gebäude gemeinsam bauen. Ein Haus, ein Sakral, ein neuartiges Sakralgebäude, worin sich alle drei abrahamitischen Religionen paritätisch, gleichberechtigt wiederfinden werden. In der Art und Gestalt ist es tatsächlich etwas Einzigartiges und Wunderschönes.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, bald ist ja die Grundsteinlegung. Habe ich recht? Also, dass man da wirklich, also man versucht auch so langsam mit dem Körperbau anzufangen, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist es unter den
Richtig.
Pandemiebedingungen nochmal verschoben worden?
Ja, tatsächlich hatten wir eigentlich schon vergangenes Jahr, 2020, unsere Grundsteinlegung ganz groß geplant, mit vielen Gästen, national als auch international, im April. Und Corona-bedingt ist das leider ausgefallen. Und dann haben wir es auf dieses Jahr verschoben. Und jetzt haben wir uns den 27. Mai fest eingeschrieben und werden am 27. Mai diesen Jahres, also genau ungefähr in einem Monat, doch genau in einem Monat quasi, unsere Grundsteinlegung feiern. In in einer Art Hybridveranstaltung, also teils Präsenz mit wenigen Menschen und dann digital übertragen in die digitale Welt. Genau, und dann mit dieser Grundsteinlegung erhoffen wir uns dann, dass wir in 4 bis 5 Jahren auch dann die tatsächlich die Eröffnung des House of Fonts feiern können in Berlin.
Ja, also das klingt alles so, ja, erst, also als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, klang das sehr surreal, obwohl ich selbst auch interreligiös recht engagiert bin. Und mittlerweile freue ich mich auch unheimlich auf das Projekt und auf den Tag, an dem man wirklich hineintreten und halt auch wirklich dieses Gebäude und die Menschen dort begehen und kennenlernen kann. Ich möchte bezüglich der Feedbacks des Projekts eine Frage stellen. Wie wichtig ist das Projekt denn für den interreligiösen Dialog in Deutschland? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, aber vielleicht präzisiere ich das die Frage so. Haben Sie rege Unterstützung auch aus Expertinnenkreisen bekommen?
Also das Projekt ist meines Erachtens für den interreligiösen Dialog in Deutschland insofern sehr wichtig, als dass es für viele Menschen wirklich ein Hoffnungsschimmer ist. Sie sagten es so schön, es klingt ein wenig surreal. Also auch für mich persönlich klang es anfangs als etwas Utopisches, als ich davon zum ersten Mal erfuhr. Aber gleichzeitig ein wirklich etwas, wovon ich auch persönlich immer geträumt habe, als jemand, der sich auch im interreligiösen Dialog engagiert. Also insofern ist es, glaube ich, für alle Menschen deutschlandweit, die sich im interreligiösen Dialog engagieren, ein sehr, sehr schönes Zeichen der Hoffnung und des Friedens, dass der Bau, die gemeinsame Gestaltung und der gemeinsame Bau des Friedens für uns innerhalb unserer Gesellschaft etwas Reales ist. Und etwas ist, was wirklich gelingen kann. Es ist dafür ein wunderbares Zeichen. Denn wir gründen es nicht nur an einem historischen Ort, sondern wir gründen dieses Haus ja auch in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die, und das ist wichtig, glaube ich, die reif dafür ist. Also die dieses Projekt unterstützt. Expertinnen und Experten aus der Politik. Wir erfahren Unterstützung vom Bund, vom Senat, von Menschen aus ganz Deutschland, von Menschen aus der ganzen Welt. Wir haben mittlerweile aus über 60, 65 Ländern Spenden für dieses Projekt über unsere Webseite. Dass man kann da mit einem symbolischen Stein A€10 mitbauen quasi. Und da findet man auch Menschen, das ist auch schön, die sagen, ich bin zwar ein Atheist, aber das Projekt ist so wichtig für den Frieden heutzutage, dass ich es gerne unterstütze. Das heißt, Menschen verschiedenster Weltanschauungen können sich identifizieren mit diesem Projekt, weil es ein wunderbares Zeichen und ein Symbol des Friedens ist, das real ist und es anfassbar und begehbar und erlebbar ist und es etwas Wunderbares sein wird für unsere Zukunft, gemeinsame Zukunft und für unsere Kinder. Also ich persönlich erhoffe mir einfach, dass wenn ich einmal im hohen Alter mein Kind zu mir kommt und dann in mir ins Gesicht schaut und sagt, Papa, ihr habt uns etwas Schönes, etwas Wunderbares hinterlassen, auf das wir weiterbauen können, auf das wir unsere Zukunft bauen können. Und das erhoffe ich mir.
Ja. Das erhoffen wir uns alle. Es hört sich nach einem sehr, sehr schönen Projekt an. Und wir hoffen einfach, dass dieses Friedensprojekt dann auch fruchtbar wird, dann auch in der näheren Zukunft. Ich würde gerne den Bogen wieder zur Umwelt schaffen. Sie haben ja schon gerade eben gesagt, dass der Körper noch am Wachsen ist, aber die Seele schon vorhanden ist. Mich würde es interessieren, wie grün ist eigentlich die Seele des House of Ones? Also wie grün ist denn überhaupt House of One? Denn es gibt ja jetzt immer wieder den Trend zu grünen Moscheen. Das heißt, es werden Solarmodule, Sonnenkollektoren auf Moscheedächern angelegt oder der Ausbau von erneuerbarer Energie wird vorangetrieben in Moscheen. In Deutschland gibt es da ja auch schon einige Vorzeigemoscheen, aber in Marokko wird das schon in vielen Gesellschaften oder in vielen Städten durchgezogen. Ja. Gibt es schon diesbezüglich einige konkrete Überlegungen, Umsetzungen, die Sie haben?
Also zunächst einmal ist am Bau selbst, finden wir in der Architektur selber tatsächlich etwas ganz Nachhaltiges in der Gestalt, dass wir Ziegelstein als Baumaterial verwenden, was ein nachhaltiger Stoff ist. Zum anderen haben wir, das ist auch ganz schön gelöst von den Architekten, haben wir ein natürliches Belüftungssystem integriert in das House of One. Das heißt, man wird vom Untergeschoss der archäologischen Halle, wo man auch die Überreste der ehemaligen Kirchen begehen werden kann und sehen kann. Von dort wird es ein Belüftungssystem geben, was in die Mauern integriert ist, in den Ziegelstein. Es sind 1 Meter dicke Mauern und in diesen dicken Mauern werden sich eben auch Belüftungsschächte finden, sodass eine natürliche Umluft oder Belüftung gegeben ist. Und das ist auch ein nachhaltiger Gedanke, den man hervorheben kann. Und fernab dessen, ja, versuchen auch wir, also auch ganz aktuell in allem, was wir tun, in allem, was wir benutzen und verbrauchen, auch da wirklich nachhaltige Produkte und fair zu nutzen. Also dann geben wir ein paar Euro mehr aus, aber nutzen es mit gutem Gewissen und versuchen auch da, ja, jetzt nicht ein Vorbild zu sein. Ich meine, da gibt es andere Vorbilder, aber das ist, glaube ich, etwas ganz mittlerweile Selbstverständliches oder was selbstverständlich sein muss. Und da darf man auch nicht an der falschen Ecke sparen. Insofern ist das House of One, inshallah, auch ein Green House of One. Und das Thema, genau, und das Thema Umwelt und Schöpfung ist etwas, was uns auch schon in der Vergangenheit beschäftigt hat, aber auch gegenwärtig und in Zukunft beschäftigen wird. Also da legen wir ganz großen Wert drauf. Ich und mein Pfarrerkollege Gregor Hoberg waren vor 2 Jahren bei der großen Demo, wo hier zehntausende Menschen demonstriert haben für ein umweltbewussteres und naturbewussteres Leben. Da haben wir auch als gemeinschaftliches House of One Team quasi dran teilgenommen. Und das sind ja Dinge, die wir auch mittragen müssen, die wir auch mitverantworten und wir alle Menschen aller Religionen, glaube ich, da kann sich keiner irgendwie herausnehmen und das ist auch etwas, was uns, glaube ich, alle verbindet.
Ja. Ja, dann hoffen wir einfach, dass das House of One auch die grüne Seele in Berlin wird, nicht nur im Kontext des Friedens, sondern auch in Bezug auf den Umweltschutz. Ja, Herr Earth, wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts gelangt und wir sind auch jetzt bei der Hälfte des Ramadans angelangt. Und wir haben immer die traditionelle Frage ganz zum Schluss, welche Akzente man jetzt im Ramadan für die Umwelt einsetzen könnte. Haben Sie dort vielleicht 1, 2 konkrete Empfehlungen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man den Ramadan umweltbewusster erleben könnte?
Also für mich ist der Ramadan immer ein Lehrer, der mich einmal im Jahr besucht und mich quasi einlädt, einen Monat lang durch die Schule des Ramadans zu laufen. Und nach diesem einen Monat möchte er mir etwas Besonderes mitgeben und auch einen gewissen Bewusstseinswandel hervorrufen. Und das Fasten ist, wie es schon anfangs angedeutet wurde, eben nicht nur Hungern und Dursten, sondern damit verbunden ist ja, dass der Mensch sich weiterentwickelt. Also diese geistige Entfaltung spielt eine ganz große Rolle. Und damit verbunden, meines Erachtens, ist natürlich auch insbesondere in dieser Zeit der Enthaltsamkeit, die wir jetzt üben, und des Verzichtes, nochmal ein besonderes Augenmerk darauf zu werfen, tatsächlich ein Bewusstsein zu wecken, dass diese Enthaltsamkeit und dieser Verzicht etwas Unabdingbares, Unverzichtbares ist und auch notwendig ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit. Wir merken das ja, wie unser Konsumhunger, unser Konsumdurst, unser unnachgiebiges Verlangen nach mehr und mehr und mehr, dass das selber auch uns zerfrisst, aber auch unsere ganze Welt zerfrisst. Wir erleben, wie eben unser unachtsames Handeln hier ganz Menschen in tausenden Kilometern Entfernung auf einmal ganz hart treffen kann oder auch ihr Leben dort beeinflusst, im Negativen. Ja? Und all das müssen wir eben meines Erachtens nochmal viel tiefer auch reflektieren in diesem Ramadan. Und so hoffe ich, dass dieser Ramadan uns nochmal Einsicht schenken wird und mehr Mitgefühl und Feingefühl, um das, was um uns herum tatsächlich geschieht. Und in dieser Hoffnung verbleibe ich und wünsche uns allen einen weiterhin gesegneten, friedlichen und gesunden Ramadan.
Vielen Dank, Herr Earls, für das sehr, sehr informative Gespräch und natürlich auch für den tollen Einblick in das Friedensprojekt House of One und natürlich dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ja, jeden Dienstag im Ramadan werden wir für Sie da sein und mit unterschiedlichen Gästen Gespräche rund ums Fasten führen und jede Woche eine andere Facette des Fastens beleuchten. Besuchen Sie auch unsere Ramadan-NRW-Seite, um sich über die weiteren Aktionen, Veranstaltungen, Gespräche zu informieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein.